Je älter SchülerInnen werden, desto immaterieller werden die Wünsche. Sie sagte, wenn der Kirchenbesuch langweilig ist, dann bin ich doch diejenige, die das meinen Kindern nicht weitergibt.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Klang. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Patricia und freue mich, dich durch diese Folge zu begleiten. Ihr kennt mich aus einer anderen Folge von dem Podcast Kreuz und Klang, bin nun von der Gästin zur Moderation gewechselt. Heute habe ich eine besondere Gästin bei mir, Johanna Köhler. Johanna, herzlich willkommen. Es ist schön, dass du gekommen bist.
Danke dir für die Einladung, Patricia.
Ja, wir sprechen heute ja, wie ich finde, ja über eins der schönsten Themen zur Weihnachtszeit, Rituale und Bräuche in der Weihnachtszeit. Was machen Sie so besonders und ja, wie hat sich diese Tradition eigentlich auch über Jahre verändert? Und da kommen wir jetzt auch schon zu dir, vielleicht auch besonders im Schulkontext verändert. Johanna, du bist Lehrerin und auch seit kurzem Schulseelsorgerin, super spannend. An einem Gymnasium oder an dem Gymnasium, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Gymnasien gibt, an einem Gymnasium in Bad Zwischenahn. Was unterrichtest du eigentlich genau und wie erklärst du deinen Job, wenn ein Grundschulkind vor dir steht?
Also ja, wie gesagt, ich bin Lehrerin und ich arbeite am Gymnasium in Bad Zwischenahn mit der Außenstelle in Edewecht. Ich bin also quasi an zwei Gymnasien tätig und fahre zwischen diesen Gymnasien hin und her. Und Grundschulkindern erkläre ich das ganz einfach. Ich bin diejenige, die kommt, wenn sie ihre Grundschulzeit beendet haben. Und wir sind da auch ganz eng in der Zusammenarbeit, damit mich Grundschüler auch besonders schnell kennenlernen. Meine Fächer sind Deutsch und evangelische Religion zu gleichen Teilen. Also ich unterrichte Schülerinnen und Schüler, die 10 Jahre sind, bis sie ungefähr 19 oder 20 Jahre sind. Also von Klasse 5 bis Klasse 13 ist alles dabei.
Wunderbar. Und jetzt Schulseelsorgerin, wie würdest du das einem Grundschul? Das ist ja eher eine Herausforderung zu erklären, sicherlich.
Richtig. Schulseelsorgerin, zertifizierte Schulseelsorgerin bin ich seit diesem Jahr. Hinter mir liegen 1,5 Jahre Ausbildung am Religionspädagogischen Institut in Loccum. Und dort habe ich verschiedene Seminare besucht, habe Gesprächstechniken erlernt und der Sinn und der Zweck des Ganzen ist im Grunde genommen, da zu sein, wenn Schülerinnen und Schüler, Eltern, aber auch Lehrkräfte Probleme haben. Also jede Art von Not, jede Art von Sorge kann an mich herangetragen werden. Und genauso würde ich das auch Schülerinnen und Schülern sagen, wenn sie auf mich zukommen und sagen, Frau Köhler, Sie sind doch Schulseelsorgerin, was heißt das denn eigentlich überhaupt? Dann sage ich, ich kann da begleiten, wo du vielleicht nicht mehr weiter weißt.
Ja, super spannend. Dann bist du ja gar nicht nur für die Schüler und Schülerinnen da. Das hatte ich nämlich jetzt erst gedacht, dann bist du auch für die Lehrkräfte da.
Richtig, genau. Also erstmal bin ich einfach auf dem Schulhof und gucke mich da um, bin im Lehrerzimmer, bin einfach überall erstmal da und bleibe aber Ansprechpartnerin, bleibe offen und höre mich halt einfach um. Was läuft eigentlich so in meinem Umfeld? Wie geht's den Menschen, die um mich herum sind? Ich spreche manchmal auch Menschen an, wenn ich das Gefühl habe, ihnen geht's nicht gut. Aber auch manchmal kommen auch Lehrkräfte auf mich zu und sagen, du, ich habe da meine Frage.
Und das sind ja dann deine KollegInnen, ne? Das ist auch so eine Rollenverschiebung sicherlich auch, ne? Aber das lernt man ja sicherlich in der Ausbildung dann.
Ja, also mit dem Rollenkonflikt, man muss ihn schon Konflikt nennen, muss man sich natürlich auseinandersetzen. Zum einen haben natürlich Schülerinnen und Schüler das Problem, dass ich ja einerseits bewertende Instanz bin, also ich bin die böse Frau, die die Noten gibt. Andererseits bin ich aber auch diejenige, mit der man Probleme besprechen kann und dieses Gleichgewicht zu finden, das ist eine Sache, die sich über Jahre quasi entwickelt mit der Beziehungsarbeit. Bei Kolleginnen und Kollegen hat das vor allen Dingen was mit Vertrauen zu tun. Also sicherlich kommen nicht alle KollegInnen zu mir und sagen, ach, ich wollte dir schon immer mal meine tiefsten Ängste und Sorgen anvertrauen, sondern es ergibt sich manchmal auch ganz spontan. Also, dass ein Schulseelsorgergespräch gar nicht als solches anfängt, sondern dass man im normalen Gespräch ist und auf einmal die Ebene irgendwie sich verändert und man dann merkt, okay, jetzt spricht man hier gerade eigentlich über persönliche Probleme.
Ja, super spannend. Und im Schulalltag jetzt zur Weihnachtszeit, wir befinden uns ja gerade auch in der Adventszeit. Wie geht man in der Schule mit Ritualen und Bräuchen, um christlichen Ritualen und Bräuchen?
Auch da spreche ich aus zwei Rollen heraus. Also eigentlich bin ich Klassenlehrerin einer 5. Klasse und habe damit so die ganz Kleinen vor mir, die mit 10 Jahren natürlich auch ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie so eine Adventszeit in der Schule aussehen kann. Sie sind ja auch noch von der Grundschule geprägt. Das heißt, wenn man fragt, was wollen wir machen? Wie wollen wir die Adventszeit feiern? Dann kommt als allererstes natürlich, wir wollen wichteln. Wir wollen uns gegenseitig was schenken. Wir wollen jetzt was ziehen. Wir brauchen so ein Highlight für den Tag. Und darauf gehe ich natürlich auch immer gerne ein. Was mir in diesem Zusammenhang immer auffällt, ist, dass der Betrag, mit dem gewichtelt wird, von Jahr zu Jahr erhöht wird.
Ja, also der Preis, ja.
Ja,
also das ist ja aber eigentlich gar kein christlicher Brauch.
Richtig, genau. Das ist was ganz Kommerzielles, was sie eben von zu Hause kennen. Sie verbinden Weihnachten ganz klar mit materiellen Gütern. Mhm. Weihnachten ist, wenn der Weihnachtsmann mir Geschenke bringt. Mhm. Das ist die erste Assoziation. Wenn ich weiterfrage und sage, naja, aber wie wollen wir denn noch Weihnachten feiern, außer dem Wichteln, dann kommt sowas wie, wir müssen den Klassenraum schmücken. Also dieser Ausnahmezustand im Positiven, der die Weihnachtszeit ja irgendwie auch darstellt, der muss irgendwie sichtbar werden im Klassenraum. In diesem Zusammenhang werden oft christliche Symbole, sowas wie Sterne und Christkugeln und so gefordert.
Also der Tannenbaum auch.
Der Tannenbaum, auch. Genau. Ja. Also das wird dann auch ganz klar eingefordert. Was wollen wir, wie wollen wir denn schmücken? Mhm. Da wird dann auch schon darüber gefeilscht, wer den Kunsttannenbaum denn mitbringen kann und welche Kugeln dran dürfen und welche nicht. Aber letztendlich sind das dann doch die christlichen Symbole, die wieder auftauchen. Mhm. Mhm. Wenn ich als Religionslehrerin bei den 5ern unterwegs bin, dann kläre ich natürlich auch, was diese Symbole bedeuten. Ja. Und ich merke, dass bei vielen Schülerinnen und Schülern, die sich ja im evangelischen Religionsunterricht bei mir angemeldet haben, das Wissen aber gar nicht da ist. Also sie wissen schon, das gehört irgendwie zu Weihnachten dazu, können aber vielfach nicht mehr benennen, warum eigentlich. Für sie ist das eben Teil der Tradition, das, was sie aus ihren Familien mitbekommen und das, was so da ist. In Bezug auf das Schmücken oder die Vorweihnachtszeit in der 5. Klasse ist es für mich als Klassenlehrerin auch wichtig, nicht nur christliche Schülerinnen und Schüler irgendwie mit einzubinden. Denn in meiner Klasse sitzen ja vielleicht auch SchülerInnen, die gar nicht Weihnachten feiern.
Genau, die Frage hatte ich mir auch aufgeschrieben, wie du oder wie ihr in der Schule eigentlich mit dieser Herausforderung umgeht in diesem multikulturellen, multisozialen Kontext mit diesen Bräuchen und Ritualen aus dem christlichen Kontext umgeht. Zum Beispiel auch, wenn Eltern das auch ablehnen, dass das den Kindern vermittelt werden könnte.
Also erstmal ist es wichtig, das auch vor den Kindern als Herausforderung zu benennen. Also das auch ganz offen zu legen, zu sagen, dass man selbst auch in gewissen Situationen unsicher ist. Und oft erledigen sich die Probleme, wenn man die Kinder einfach selbst fragt. Wie siehst du das denn? Also angenommen, ich habe einen muslimischen Schüler vor mir, der sagt, ich feiere kein Weihnachten. Das gibt's bei uns so nicht. Dann ist meine erste Frage, erzähl doch mal, was es denn bei dir gibt. Und dann hat man erstmal die Ohren aller anderen SchülerInnen geöffnet und man merkt, okay, da ist dann doch Interesse da. Und dann frage ich aber auch oft, wie sie zu Hause mit dem weltlichen Weihnachtsfest, was ja hier im Grunde genommen hier überall spürbar ist, überhaupt umgehen. Und oft kommen dann auch Antworten wie, naja, wir gehen schon auch auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Also, und dann essen wir da auch eine Waffel? Also es ist halt bloß eben, dass die religiöse Perspektive da ausgelassen wird. Aber das weltliche, kommerzielle Weihnachtsfest wird von vielen Familien einfach quasi im Grunde genommen mitbegleitend aufgenommen, aber eben ohne religiösen Bezug.
Also du sagst, da mischen sich weltlicher und kirchlich-christlicher Kontext?
Total. Und das mischt sich im Grunde genommen bei Kindern die ganze Zeit. Ja. Also es ist schwer, diese Ebenen komplett zu trennen. Oft ist es aber so, dass das Weltliche den größeren Einfluss hat, je nach familiärer Tradition. Mhm. Also es kommen Schülerinnen und Schüler zu mir, die sehr viel Wissen haben und von ihren Eltern auch ganz klar mit in die Kirche begleitet werden und wo ganz viel auch über Gott gesprochen wird. Aber wenn das zu Hause überhaupt nie Thema war, sondern es um das Weihnachtsessen und die Geschenke geht, ausnahmslos.
Ja, das sind ja die typischen Bräuche. Ich meine, wir können ja mal so ein paar Beispiele aufzählen. Die Bescherung, der Tannenbaum, was du eben sagtest, die kulinarischen Speisen, ja. Das ist meistens ja... Wie war es bei dir zum Beispiel? Bei uns gab es immer Kartoffel, Salat und Würstchen.
Ja, das ist ja so der Klassiker. Ja, also bei uns war das Typische, also das Spannende finde ich, dass Weihnachtsbräuche oft etabliert werden und dann einfach so bleiben über Jahre. Also ich feiere mit meiner Familie immer noch genauso Weihnachten wie seit 25 Jahren, würde ich sagen. Also es ist immer der gleiche Ablauf. Wir kommen nach Hause und bei uns steht als erstes so der Kirchenbesuch an in der Heimatgemeinde und danach essen wir gemeinschaftlich immer seit 25 Jahren auch dasselbe Essen. Und dann gibt es die Bescherung und hinterher liegen wir alle so leicht komatös auf dem Sofa und freuen uns irgendwie, freuen uns einfach, dass wir im Bett liegen im Grunde genommen. Aber ich habe eine Veränderung gemerkt in der Art, wie ich das wahrnehme. Und das konnte ich auch so im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern feststellen. Jüngere SchülerInnen sagen mir oft, mir ist wichtig, das und das Geschenk zu bekommen. Oder mir ist wichtig, dass wir zusammen die und die Aktivität, die angesagt wurde, noch gemeinsam machen. Oft hatte das so eine Art materiellen Charakter, was jüngere SchülerInnen mir berichten. Je älter SchülerInnen werden, desto immaterieller werden die Wünsche. Also eine Oberstufenschülerin hat mal zu mir gesagt, mir ist es wichtig, dass meine ganze Familie vor Ort ist. Dass wir in der Gemeinschaft Zeit verbringen. Ja. Und ich muss sagen, dass ich das aus meinem persönlichen Umfeld auch so bestätigen kann. Mir sind Geschenke mittlerweile nicht mehr wichtig, weil ich mir das, was ich gerne möchte, selbst kaufen kann. Das heißt, es ist nicht mehr diese Spannung da, diese leuchtenden Augen, diese Illusion des Weihnachtsmanns, der heimlich durch den Kamin durchrutscht und einem die Lieblingsgeschenke bringt. Das ist ja für uns Erwachsene irgendwie einfach irgendwann gestorben.
Und wird ja auch meistens von Erwachsenen dann inszeniert. Ja, auch, ne?
Total. Also
die Dramatik, die liegt ja dann eher bei uns, dass wir die erzeugen für Kinder.
Ja, genau. Und das feiern die Kinder unheimlich und da erzählen sie auch in der Schule darüber, wie toll das ist. Je mehr diese Illusion verschwindet, desto mehr Fokus bekommen SchülerInnen auf die immateriellen Güter, die sie besitzen. Also auf sowas wie Familie, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft und irgendwann habe ich das Gefühl, kommt diese religiöse, spirituelle Perspektive wieder. Irgendwann machen sie sich Gedanken darum, warum eigentlich? Warum sind wir eigentlich hier? Also ich habe das Gefühl, je älter SchülerInnen werden, desto reflektierter gehen sie mit dem Weihnachtsfest um.
Stellen sie dann auch so Fragen, ja, warum eigentlich dieser Tannenbaum? Was hat der eigentlich mit Jesus zu tun?
Die Fragen sind tatsächlich noch elementarer. Warum eigentlich Jesus? Warum, also über diese Tannenbaumfrage sind wir eigentlich dann schon weit entfernt, weit überkommen. Es ist eher die Frage, was soll das überhaupt? Jesus, also Gott ist Mensch geworden auf der Erde. Okay, was soll ich mit dieser Botschaft jetzt anfangen? Was heißt das für mich? Was heißt das für mein persönliches Leben? Was kann mir Erlösungshoffnung wirklich bieten im Alltag? Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mein richtiges Problem habe? Wie ist er dann bei mir?
Was antwortest du dann?
Ja, was antworte ich dann? Das sind denn so die richtig anstrengenden Stunden, aber auch die schönsten, muss ich sagen. Ich gebe die Frage zurück. Was meinst du denn? Also es ist, wenn eine Frage in den Raum gestellt wird, habe ich ja in der Regel noch 23 andere Menschen, die da auch irgendeine Meinung zu haben. Das heißt, ich gebe die Frage zurück und lasse das diskutieren. Und da kommt von, stell dir mal vor, Jesus wäre so eine Art Kraft, die ganze Zeit irgendwie im Raum schwebt. Die kann man nicht abschalten, die ist die ganze Zeit vorhanden und die kannst du quasi anzapfen für dich. Und das ist etwas, was du mit in dein Leben ziehen kannst. So eine Art Kraft, die irgendwie hinter dir steht. Sowas habe ich gehört.
So ein mystischer Ansatz.
Total mystischer Ansatz, ja. Also dass Schülerinnen und Schüler manchmal so
raushauen, ja.
Das ist, da muss man ja erstmal schon schnell genug mitdenken, damit man das alles auch erfassen kann.
Ja.
Aber auch im Sinne von, naja, sieh das Ganze doch einfach mal symbolisch. Jetzt mal ganz ab von, ob Jesus jetzt wirklich in der Krippe gelegen hat und ob es jetzt wirklich Bethlehem war und diese ganze Geschichte drumherum. Mhm. Da ist jemand quasi, da ist Gott Mensch geworden und hat sich zum Auftrag gemacht, alles, was irgendwie schief läuft, auf seine Kappe zu nehmen, im Grunde genommen. Und ob das nicht irgendwie entlastend sein kann, als Mensch, der ständig irgendwie Fehler macht und der nicht perfekt ist. Dass es jemanden gibt, der immer hinter einem steht, egal was passiert. Und ich glaube, so Ansätze, ja, die diskutieren wir dann natürlich auch. Aber wir haben natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, naja, es ist so schwer vorstellbar, dass das wirklich so ist, dass ich dafür mein real existierendes Leben mit meinen weltlichen Problemen so nichts mehr mit anfangen kann. Und dann bleibt am Ende nur noch Weihnachten als kommerzielle Veranstaltung, die man mitnimmt, man schenkt sich was, man hat Zeit mit der Familie und dann gehen alle Wege wieder auseinander. Denn ich sehe die weltlichen Probleme, die Kinder und Jugendliche wirklich fast schon ersticken. Also in meiner schulseelsorgerlichen Tätigkeit habe ich mit Kindern zu tun, deren Eltern sich gerade trennen, die absolut keine Lust haben auf Weihnachten, weil sie nicht wissen, ob sie das jetzt bei Mama oder Papa verbringen oder vielleicht auch bei keinem, vielleicht auch dann bei der Oma, weil Mama und Papa überhaupt nicht miteinander sprechen können. Ich sehe Kinder, deren Haustier gerade gestorben ist und die sich fragen, wo das Haustier jetzt ist und dass sie mit diesem Haustier kein Weihnachten mehr feiern können. Und diese Grenzerfahrungen bringen Schülerinnen und Schüler total ins Wanken.
Ja, das besonders ja auch zu dieser dunklen Jahreszeit, Ende des Jahres, werden ja besonders diese Gefühle auch viel intensiver wahrgenommen.
Ja. Und sie sind oft, also diese Zeit ist ja nicht nur von diesem positiven, wir haben uns alle Liebgefühl geprägt. Es ist auch eine Ausnahmezeit, in der uns suggeriert wird, wir müssten uns gut fühlen, wir müssten dankbar sein, wir müssten uns auf das besinnen, was eigentlich zählt, nämlich die Geburt Jesu Christi. Aber es ist schwierig, wenn man als Jugendlicher in einem Loch sitzt, weil man nicht weiß, warum man überhaupt hier auf der Erde ist. Also in der Jugendlichkeit werden ja so existenzielle Fragen gestellt, sowas wie, warum bin ich hier? Was für einen Sinn habe ich? Werde ich gesehen?
Ja.
Diese Fragen werden diskutiert. Und wenn an Weihnachten alles so tutti frutti, heiti tai ist, dann ist es einfach schwierig, diese Fragen hinten anzustellen und irgendwie am Familienleben so teilzunehmen.
Ist das, ich stelle jetzt mal eine provokante Frage, ist das vielleicht auch eher die Perspektive vom weltlichen Weihnachten, dass alles tutti palutti ist, wie wir ja uns im Plattland sagen? Und weil Adventszeit, das heißt ja auch, dass man reflektiert mit sich umgeht, dass man Adventus, die Zeit des Wartens auf Weihnachten, dass man ja auch in sich geht und sich reflektiert, dann machen das deine Jugendlichen ja eigentlich genau richtig.
Richtig, genau. Das ist auch was ich dann versuche, im Religionsunterricht dann weiterzutragen, dass es eben auch noch eine andere Seite von Weihnachten gibt. Mhm. Eben dieses Besinnliche, in sich Kehrende. Mhm. Ich erzähle ihnen immer die Anekdote, wenn ich in die Kirche gehe und man spürt am Anfang so dieses Treiben noch. Also alle sind noch so gehetzt von den ganzen Adventsvorbereitungen, von dem Geschenke kaufen, von der Familienorganisation, von dem Einkauf. Und alle kommen so ganz geschäftig in die Kirche, setzen sich in die Bank und dann spürt man über mehrere Minuten, wenn die Orgel losgeht, so ein inneres Ausatmen von allen. Alle hängen so ihren Gedanken nach und werden ruhig. Und ich sage immer, dass das der beste Moment an Weihnachten ist. Denn dann sind alle erstmal...
Dann bleibt erstmal die Zeit stehen.
Dann bleibt die Zeit stehen und deswegen ist mir dieser Kirchenbesuch auch so wichtig, weil das der einzige Ort ist, wo der ganze andere Kram erstmal nicht so zählt, sondern in dem man sich nochmal ganz genau besinnt, weswegen sind wir eigentlich hier nochmal. Und da trägt natürlich eine gute Predigt oder ein schönes Krippenspiel oder ein guter Bezug zur heutigen Lebenswelt trägt da natürlich total bei, dass man dieses Gefühl auch bekommt. Und wenn ich mit Schülerinnen und Schülern über sowas rede, dann komme ich auch in den Zugang, dass ich sagen kann, es muss nicht alles schön sein, damit es auch ein gutes Weihnachten ist. Das grenzt natürlich, also dieser Gedanke findet natürlich dann ein Ende, wenn wir über Tod und Sterben reden. Denn wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied gestorben ist in der Vorweihnachtszeit, dann ist zu Hause nicht positiver Ausnahmezustand, sondern dann ist es einfach Katastrophe.
Ja, ja, und dann ist es vielleicht auch schwierig, Geburt zu feiern.
Ja.
Das ist ja das Leben zu feiern.
Genau. Und sich vor allen Dingen darauf zu besinnen, dass da ein Hoffnungsaspekt dahinter ist. Denn das ist ganz schwer zu sehen, wenn man gerade in so einem Trauerprozess ist. Oder wenn einem dann, also das muss ja auch gar nicht in der Adventszeit geschehen sein, sondern das kann ja auch einfach sein, dass einem das Familienmitglied genau in diesen Tagen, die von Gemeinschaft und Familienzeit geprägt sind, dass es genau dann fehlt.
Das sind ja auch so Schwellensituationen, also besondere Ereignisse, sagt man ja auch ein Trauerjahr, dass man erstmal ein Jahr durch alle Ereignisse und Festivitäten geht ohne diese Person.
Ja, genau. Und Kinder und Jugendliche trauern ja anders als Erwachsene. Und oft ist es dann auch so, dass Erwachsene das an solchen Tagen nicht gut aushalten können. Dass wenn das Kind das dann ganz offen zeigt und
Wir müssen uns jetzt freuen, es ist doch Weihnachten.
Es ist doch schön, wir sind doch jetzt hier alle zusammen. Schmeckt dir das Essen nicht? Oder warum willst du jetzt nichts essen? Also es kann ja nicht sein. So, ne? Oder lächel doch mal, es ist Weihnachten. Ja?
Sing doch mal das nächste.
Genau, und es wäre doch schön.
Gloria, ja.
Genau. Sag doch mal ein Gedicht auf, für die Oma.
Ja.
Und genau da befinden wir uns eben an so Situationen, wo ich mir auch wünschen würde, Kinder und Jugendliche ein bisschen mehr im Blick zu behalten. Viele Jugendliche, gerade am Gymnasium, ich bin ja an einem Gymnasium tätig, haben auch eine extrem stressige Zeit hinter sich. Gerade in der Oberstufe, jetzt laufen gerade Vorabiturklausuren. Sie haben gerade den höchsten Stresspunkt im Grunde, der ist genau jetzt.
Also
Schülerinnen und Schüler haben mir gerade heute erzählt, ja, Frau Köhler, morgen schreiben wir Vorabi. Wir sind jetzt sechs Stunden Abi-Klausur. Wir sind heute nicht so gut drauf. Okay, dann muss ich mal kurz umdenken. Aber ja, genau. Und das läuft halt eben parallel auch. Also Rituale und Bräuche sind wichtig, weil sie gerade auch, weil sie einem Sicherheit und Geborgenheit geben. Und Schülerinnen und Schüler erzählen mir oft auch, ich mag das, wenn es jedes Jahr das Gleiche zu essen gibt. Ich mag das, dass wir wissen, jedes Jahr kommt Onkel Hermann zu uns und der macht jedes Jahr den gleichen Spaß. Das ist etwas, was mir Sicherheit gibt.
So eine Konstante.
So eine Konstante. Aber andersrum dürfen wir auch das sonstige Stresslevel von Kindern und Jugendlichen nicht vergessen in dieser Zeit.
Also sagst du, wird schon oft vernachlässigt, der Gedanke?
Ja, ja. Okay. Also Kinder und Jugendliche müssen sich auf mehr konzentrieren, als wir so meinen. Glaube ich. Also ich habe manchmal das Gefühl, die tanzen mindestens auf so vielen Hochzeiten, wie wir Erwachsene das tun. Ja, wenn es um das Thema Advent und Weihnachten geht, dann ist das eigentlich ein richtig schöner Moment, um zu sagen, so, und jetzt stoppen wir. Und jetzt lasse ich den Deutschunterricht mal Deutschunterricht sein und jetzt lese ich euch mal einfach eine Weihnachtsgeschichte vor. Und ihr dürft alle mal den Kopf auf die Arme legen und ihr dürft mal kurz einfach nur sein und mal einfach nur über euch nachdenken. Und das ist eigentlich ein schöner Anlass, dass auch wenn es vielleicht die Weihnachtsgeschichte nicht immer christlich motiviert ist im Deutschunterricht, weil ich natürlich dann nicht im Religionsunterricht bin und ein bisschen drauf achten muss, aber ich erzeuge genau das, Besinnlichkeit.
Worauf musst du das wissen, unsere HörerInnen vielleicht nicht unbedingt? Warum musst du darauf achten, dass in anderen Unterrichtsfächern christlich motivierte Tendenzen nicht vermittelt werden?
Was heißt vermittelt? Also ich darf sie halt nicht aufzwingen, denn mein Fach ist ja Deutsch und das hat erstmal einen ganz neutralen Charakter. Das heißt, wenn ich aus meiner christlichen Brille heraus irgendwie eine Weihnachtsgeschichte aussuche, dann treffe ich damit ja nicht unbedingt alle. Was ist mit dem muslimischen Schüler, der gar nichts damit am Hut hat? Während ich zum Beispiel so eine Detektiv-Weihnachtsgeschichte, wo Weihnachtsgeschenke heimlich versteckt werden, die sind unverfänglicher, die kann ich nehmen. Im Religionsunterricht hingegen, da kann ich natürlich ganz anders auswählen. Denn da sitzen SchülerInnen, die angemeldet wurden von ihren Eltern.
Mhm.
Oder sich in den höheren Jahrgängen freiwillig für dieses Fach entschieden haben. Wenn wir dann über Glaubensinhalte sprechen, hat das für mich einen weiteren Spielraum. Wobei auch hier bin ich in einem Rollenkonflikt, weil ich nicht Glauben vermitteln darf in dem Sinne, dass ich mit Schülerinnen und Schülern bete oder singe in dem Sinne, sondern das ist erstmal ein wissenschaftliches Fach, was eine Benotung fordert.
Ja, das ist dieser Rollenkonflikt, was du ja auch schon am Anfang sagtest. Ich fahre mal mit einer Frage vor, die ich mir ein bisschen abgewichen vom, nicht vom ganz vom Thema, aber ich will noch mal ein bisschen mehr auf Rituale und Bräuche. Ich hatte dich ja auch zu Anfang in unserer Vorbesprechung gefragt, ob das überhaupt genau thematisiert wird, ob ihr wirklich mal so, was ist denn ein Tannenbaum, was Bescherung und Adventskranz, Adventskalender, woher kommt das denn alles? Habt ihr eigentlich solche religiösen Symboliken in der Schule dann?
Ja, in der Schule stehen Weihnachtsbäume, geschmückte Weihnachtsbäume. Die sind aber weltlich konnotiert. Genau, also die haben keine religiös aufgeladene Symbolik.
Ist ja auch eine Grauzone.
Ist eine Grauzone, ja. Ansonsten sind wir eine staatliche Schule und damit dementsprechend krippenlos. So könnte man das sagen. Also ja, das ist tatsächlich dann völlig verweltlicht, ja, an der Stelle.
Weil ich habe das noch, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, noch so erlebt, dass meine Grundschullehrerin tatsächlich eine Krippe in der Klasse hatte und dass wir dann damit bis zum 24. den Weg sozusagen von der Weihnachtsgeschichte gespielt haben.
Das ist spannend. Also ich könnte mir das an christlich geprägten Schulen total vorstellen. Tatsächlich habe ich das sowas auch an meiner Schule nicht erlebt, nicht direkt. Könnte ich mir auch tatsächlich problematisch vorstellen, wenn ich das jetzt vorschlagen würde, ob das jetzt nicht cool wäre, wenn wir das jetzt mal alle machen würden. Weiß ich nicht, ob ich da auf so große Resonanz stoßen würde. Tatsächlich wird unsere Gesellschaft immer multikultureller. Ich habe gerade erst heute mit einem Schüler gesprochen, der sagt, dass er zweimal Weihnachten feiert. Einmal ganz normal, wie er es genannt hat, und dann eben noch die orthodoxe Tradition. Aha. Dann nochmal im Januar.
Am 6.
Genau, am 6. Januar. Und dass er eben zwei Bräuche pflegt. Und dass das eben alles auch organisatorisch unter einen Hut gebracht werden muss.
Und das als Jugendlicher.
Und das als Jugendlicher, genau. Und ja, da, wenn ich jetzt in der Schule auch noch ankomme, ich glaube, diesen Bedürfnissen könnte ich gar nicht gerecht werden.
Dann hat sich das wahrscheinlich auch mit, also diese Sensibilität damit umzugehen, hat sich auch wahrscheinlich jetzt mit den Jahren noch einfach geändert.
Ja.
Weil wir hatten auch noch einen Adventskranz, auch in der weiterführenden Schule und einen Adventskalender dann so über der Tafel. Ich erinnere mich noch, ich durfte dann dem Hausmeister helfen, die Trinkpäckchen zu verteilen. Ob das dann so ein Geschenk war oder nicht, das dürfen wir jetzt irgendwie uns selbst interpretieren. Das jetzt, ich glaube, das darf man heute tatsächlich auch gar nicht mehr machen mit einem Erwachsenen. Und Kind und alleine, das ist ja auch jetzt so eine Geschichte. Ich glaube, das ist alles heute so auch Gott sei Dank nicht mehr möglich.
Das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, oder was ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte, aber noch keine Stelle hatte, unsere Schule ist insofern schon religiös geprägt, als dass es regelmäßig Gottesdienste an unserer Schule gibt. Und das ist etwas, was unsere Schule, glaube ich, auch besonders macht, denn das ist auch nicht an allen Schulen so. Und wir haben jährlich auch immer einen Weihnachtsgottesdienst. Der ist aber natürlich auf freiwilliger Basis. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler entscheiden ganz allein, ob sie den besuchen wollen oder nicht. Also es ist jetzt keine Klassenveranstaltung, da gehen wir als Klasse hin und gehen als Klasse zurück, sondern es ist ein freiwilliges Angebot, was auch immer in Zusammenarbeit mit SchülerInnen entsteht. Also das ist tatsächlich nicht eins von Lehrkräften organisierte Tätigkeit, sondern das ist meistens ein Team aus einer oder zwei Lehrkräften, einer Pastorin und einem Team aus SchülerInnen.
Ach, wie schön.
Die das zusammen gestalten. Und dadurch wird das natürlich auch dann eine ganz authentische Erfahrung, weil es von SchülerInnen für SchülerInnen ist. Ja, das sind so die Bräuche. Hier, im Lehrerzimmer steht tatsächlich sogar ein Adventskranz. Also der steht auf dem Tisch.
Wer hat den wohl angeschleppt?
Keine Ahnung. Der taucht einfach immer auf. Also ich weiß nicht, ob der Hausmeister das heimlich macht. Die Schüler haben auch schon die Theorie aufgestellt, dass der Hausmeister vielleicht der Weihnachtsmann sein könnte.
Das und ist ja auch cute.
Und eben nebenberuflich als Hausmeister arbeiten würde. Aber das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Ja, genau. Nee, aber sonst sind wir eine staatliche Schule, ja. Und das zeigt sich auch so.
Wunderbar. Kommen wir zur Entweder-Oder-Fragerunde. Ich habe dich ja schon gefragt, ob du das kennst. Du kennst es. Wir spielen jetzt quasi, ich werde zwei Begriffe sagen und du musst dich für einen Begriff entscheiden. Ich starte. Echte Kerzen oder elektrische Kerzen?
Elektrisch im Klassenraum, echte in der echte zu Hause.
Echt, hast du da nicht? Ich habe da ja immer ein bisschen Angst, ne? Dass der Tannenbaum da in Flammen aufgeht. Weihnachtsbaum selbst geschlagen oder kaufen?
Seit Jahren schon Plastik.
Weihnachtsmarkt oder gemütlich zu Hause?
Gemütlich zu Hause mit Abstand.
Ich auch. Stille Nacht oder Jingle Bells?
Stille Nacht.
Schnee an Weihnachten, muss das sein oder egal?
Völlig egal.
Selbstgebackene Plätzchen oder gekaufte?
Ich dürfte es gar nicht sagen, aber selbstgebacken, aber ich tue es nie.
Ich mache das tatsächlich für meine Familie.
Voll schönes Ritual, ja.
Das sind nämlich unsere Geschenke. Wir sind nämlich von dem ganzen Kommerz, habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich backe für euch etwas.
Schön.
Und ja, da freuen sie sich alle immer sehr. Glühwein oder heiße Schokolade?
Heiße Schokolade.
Ich auch. Selbstgemachte Geschenke oder gekaufte?
Gut gekaufte.
Gut gekaufte, was heißt das?
Die Wünsche der anderen zu erfüllen. Ich bin ganz gut im Jahr gut zuzuhören. Ja.
Ja, vielleicht nochmal zurück zu den Begriffen Brauch und Ritual. Ein Brauch ist ja sowas, was Menschen immer wieder machen. Zu einer bestimmten Zeit und in besonderen Situationen, wie eben den Tannenbaum schmücken, Plätzchen backen, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und ein Ritual ist eine bestimmte Handlung, die immer gleich abläuft. Wir kennen das ja aus kirchlichen Kontexten, Taufe, also die Sakramente, das sind Rituale in einem besonderen Kontext im weihnachtlichen Sinn. Ich habe mal ein ganz eher profaneres Beispiel genommen, den Adventskranz entzünden. Das ist tatsächlich ein Ritual, weil man ja das Warten damit symbolisiert auf die Weihnacht. Und wird das thematisiert? Ich gehe noch mal rein in der Schule.
Im Religionsunterricht. Da muss ich immer wieder drauf verweisen, im Religionsunterricht. Ja, also tatsächlich kann ich natürlich neutral erzählen, auch im Deutschunterricht, wofür der Adventskranz steht, wenn ich denn gefragt werde. Im Deutschunterricht habe ich ja aber durchaus andere Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Und wenn wir im Religionsunterricht uns bewegen, gerade in den jüngeren Stufen, dann kommt das auf jeden Fall zur Sprache. Also dann gehen wir vor allen Dingen auf die Gefühlsebene der SchülerInnen ein. Also sowas wie, was für ein Gefühl löst es in dir aus, wenn du die nächste Kerze anzündest und die nächste und die nächste. Und dann wird auch oft darüber gesprochen, was machst du eigentlich gerade, wenn du diese Kerze anzündest? Zündest du die im Kreise deiner Familie an? Mhm. Ist das ein Gemeinschaftsereignis, was passiert? Oder läuft das einfach nur so nebenbei? Was macht ihr an dem Sonntag eigentlich? Besucht ihr eigentlich dann noch einen Gottesdienst? Oder macht ihr das einfach bei Kaffee und Kuchen? Oder wie läuft sowas eigentlich ab? Und dadurch kommt man eigentlich ziemlich schnell ins Theologisieren mit Kindern, weil sie dann schnell so ihre Geschichte erzählen und wir auch schnell in dieses Brauchtum hineinkommen. Und ich stelle auch oft die provokative Frage, können wir das nicht eigentlich auch lassen?
Ja, und können wir das nicht eigentlich auch lassen?
Können wir das nicht eigentlich auch lassen? Und oft wird von den Kindern bei diesen ganzen Bräuchen, also vom Adventskalender bis zum Adventskranz, bis zum Tannenbaum, ganz vehement abgestritten. Also nein, wir brauchen das, wir müssen das machen, das gehört doch zu Weihnachten dazu. Wenn man sie fragt, warum denn eigentlich, dann kommt oft die traditionelle Antwort, also die Antwort im Sinne von, ja, weil wir das doch immer so machen.
Ja, den Satz habe ich in Kirche auch schon oft gehört.
Ja,
genau. Ja, der wird mit vererbt.
Ja.
Ja, in der Tradition.
Aber immer in den unteren Stufen. Ja, in der Oberstufe ist das tatsächlich, also ich würde sagen, ab Jahrgang 9 ist das alles kein Thema mehr. Dann ist es weg.
Ja.
Also es verliert sich. Also Religionsunterricht ist nicht Glaubensverkündigung, sondern es ist erstmal Bibelkunde, wäre zu wenig gesagt, das ist es nicht, das mehr. Aber
es wäre Bibelkunde schön.
ist schon ordentlich. Aber das ist nur eine Perspektive.
Ich glaube, wenn man das erstmal hinkriegt, da auch Motivation und Interesse zu erzeugen für Bibelkunde, mal eine Geschichte auch zu lesen und die zu reflektieren.
Ja.
Die Weihnachtsgeschichte zu reflektieren.
Genau. In ihren zwei Versionen gegenüberzulegen. Auch das mache ich oft in höheren Stufen, wenn wir jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich darum geht, und ich möchte das thematisieren, dann ist sowas zum Beispiel auch ein Klassiker. Man legt die zwei Weihnachtsgeschichten nebeneinander und guckt einfach mal, was steht da eigentlich? Warum ist das unterschiedlich? Fällt euch was auf? Welche mögt ihr lieber? Ist auch immer eine meiner Lieblingsfragen. Was würdet ihr lieber im Gottesdienst hören? Welche der beiden?
Welche magst du denn lieber?
Ja. Ich wusste, dass die Frage kommt. Lukas. Es ist definitiv Lukas.
Ja, ich bin auch Lukas.
Ja. Ja, schon.
In dem Punkt,
genau.
Ja.
Aber ja, es ist tatsächlich, ja, die Zugänge sind so verschieden, wie die Kinder und Jugendlichen verschieden sind. Also manchmal kriegt man dann auch von der Seite so einen Einwurf und weiß, okay, das, was ich jetzt gerade eigentlich vorhatte, geht jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr. Wir müssen jetzt das andere klären. In der Oberstufe ist es eher so, Frau Köhler, gehen wir eigentlich nochmal zusammen auf den Weihnachtsmarkt? Da ist es dann wieder die Gemeinschaft, die zählt. Oder?
Ja.
Ja, genau. Gucken Sie eigentlich noch Weihnachtsmann und Co. KG? Finde ich auch gut.
Das läuft noch.
Ja, das läuft noch. Oder haben Sie auch drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen? Auch ein Brauch, wie ich finde. Also bei uns in der Familie ist es Brauch, das zu sehen.
Ja, ja, ich gucke es mir auch jedes Jahr an. Ich muss mich da auch outen. Also das gehört dazu.
Ja.
Doch, ja. Aber ich wusste nicht, dass die Serie noch läuft.
Die läuft, ja.
Die läuft und läuft und läuft. Was gibt es denn noch so? Ich meine, Serien, ist das vielleicht auch ein Brauch? Weil es, oder auch Filme, mehr überhaupt Medien.
Ja.
Ich habe jetzt wieder auf Netflix gesehen, was da wieder für eine Spalte ist von Weihnachtsfilmen, die man sich ja dann angucken kann. Ja. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Mhm. Das sind ja auch so Klassiker, die oft laufen.
Ja, auffällig auch hier, das sind oft auch so Love-Stories, bei denen dann ein Paar doch am Ende zusammenkommt, diese typische Rom-Com-Geschichte. auch das völlig verweltlicht. Also die Szenerie ist zum Beispiel eine romantische Szenerie in London mit den Bräuchen, Tannenbaum, Adventskranz, Geschenke, Liebe, Familie, aber alles ohne theologischen Bezug.
Manchmal sind sie auch noch mal in der Kirche.
Das wurden die selten, aber auch das kommt
manchmal,
vor.
Manchmal haben sie die Symbolik ist drin, aber
die Symbolik ist drin, genau.
Sie wird, sagen wir mal, in der Dramaturgik gar nicht richtig wahrgenommen.
Genau.
Ja. Ja. Ja, würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich.
Eine Oberstufenschülerin sagte auch, sie würde sich wünschen, dass Kirche an dieser Stelle moderner werden würde. Mit ihren Gottesdiensten und dem immer gleichen Krippenspiel mal aufräumen würde und die heutigen Bezüge besser ziehen würde. Also im Sinne von die Predigt so ein bisschen mehr an die heutige Generation noch anzupassen. Das fand ich ganz spannend, dass sie das einfach so von der Seite so reingeschmissen hat, ohne dass wir das unbedingt gerade thematisiert hatten, sondern dass ihr das möglichst wichtig ist, weil sie sagte, wenn der Kirchenbesuch langweilig ist, dann bin ich doch diejenige, die das meinen Kindern nicht weitergibt. Und das hat mich irgendwie total zum Nachdenken gebracht. Ich habe dann auch mal gefragt, wer geht denn hier noch so in die Kirche an Weihnachten? Wer nimmt dieses Ritual noch wahr? Und da war es oft, ja, das machen Oma und Opa. Oma und Opa auf jeden Fall. Und dann ist so dieser Trennpunkt, der Generationentrennpunkt, wenn Mama und Papa das noch machen, dann gehe ich auch.
Ja.
Und wenn es bei Mama und Papa schon nicht mehr passiert, dann gehe ich auch nicht.
Ja, erlebe ich auch so.
Und das sind ganze Generationen, die uns denn, oder halbe Generationen, die uns flöten gehen.
Aber was macht den Gottesdienst dann moderner? Das ist ja die Frage, die sich viele stellen, warum ja auch viele neue Innovationsprojekte auch gestartet werden, um wieder jüngere Generationen in Kirche, in die Gemeinschaft, würde ich ja auch eher sagen, zu holen und zu zeigen, ey, wir können auch anders. Mhm. Das ist nicht, wir singen nicht nur Gloria und Tochter Zion, sondern wir machen hier auch mal eine Weihnachtsdisco. Das wäre doch irgendwie mal cool, oder nicht?
Also ich glaube, dass die Aussage der Schülerin natürlich auch sehr verallgemeinernd war. Also vielleicht auch nur anhand ihres weltlichen, also anhand ihres Beispiels. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele gute Gottesdienste, Weihnachtsgottesdienste gibt und auch innovative Gottesdienste. Also davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, dass vielen SchülerInnen der Lebensweltbezug manchmal nicht lebensweltlich genug ist für ihre Lebenswelt. Denn die Lebenswelt der Jugendlichen ist natürlich eine ganz andere als die der Erwachsenen.
Ja.
Und vielleicht auch bewusst vielleicht auch so ein Format zu finden, wo man Jugendliche anspricht. Denn das ist quasi die nächste Generation, die zu den nächsten erwachsenen Kirchgängern gehören, die dann wiederum ihre Kinder mitnehmen und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich sinnvoll. Kinder sind oft zu, also Kinder berichten mir oft, dann haben wir voll das coole Krippenspiel gesehen und dann durften sogar ein paar von uns mitmachen. Da war dann die Teilhabe besonders der Punkt, wo sie sagen, da möchte ich nächstes Jahr auch wieder hin, denn meine Freunde sind auch da. Diesen Teil haben wir in der Jugendlichkeit abgestreift. Die Jugendlichen möchten nicht das Schaf im Krippenspiel sein.
Wollen sie es vielleicht organisieren, das Krippenspiel? Weil das ist ja häufig so in der Jugendarbeit und TeamerInnen organisieren ganz oft auch die Krippenspiele. Aber mitspielen ist dann eher weniger. Mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, wo Jugendliche oder auch junge Erwachsene vielleicht mal ein Krippenspiel spielen auch.
Ja. Das müsste man anders inszenieren.
Ja.
Warum nicht eine neue Art des Krippenspiels? Warum muss es denn Bethlehem sein? Warum muss es die lebensferne Krippe sein in einem Stall? Warum klopft Maria nicht woanders an? An irgendeinem anderen Ort, wo sie aber keinen Platz findet. Vielleicht kann es auch eine ganz weltliche Szenerie sein, in der das Problem aber deutlich wird. Mhm. Um anzuknüpfen an Jugendliche, das ist, glaube ich, also das ist das, was mir so am ehesten im Ohr halt. Alte Gottesdienste sind immer gleich, sind weit weg von mir, haben nichts mit mir zu tun. Das sind so die größten Kritikpunkte, wenn ich mit SchülerInnen über Gottesdienste spreche, insbesondere über Weihnachtsgottesdienste. Und das finde ich eigentlich schade. Also das sollte eigentlich nicht der Grund sein.
Ja, vielleicht jetzt einfach auch eine ganz offene Frage für unsere HörerInnen auch auf Instagram. Vielleicht können Sie ja mal in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht in Ihren Gemeinden auch Jugendliche und junge Erwachsene gibt, die Krippenspiele oder auch, es muss ja auch nicht immer ein Krippenspiel sein, sondern einfach ein Theaterstück zur Weihnachtszeit auch aufführen. Das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren.
Ja.
Dass man da sich vernetzen kann und dann können wir alle voneinander lernen.
Ich glaube, so handlungsorientiert zu denken, auch in Schule, finde ich total wichtig in Bezug auf Weihnachten. Wenn ich jetzt gerade so an die Menschen denke, die es gerade echt trifft, so, und die gerade nicht gut drauf sind, aus welchen Gründen auch immer, für die möchte ich eigentlich ein bisschen handlungsfähiger werden. Also ich habe schon überlegt, ob man irgendwie eine Aktion plant in der Schule, einfach ja, was Niedrigschwelliges, einfach im Sinne von, keine Ahnung, ich kaufe einen Sack Steine und kaufe so ein paar Maler dafür und setze mich in irgendeinen Raum und sage so, alle, die jetzt gerade irgendwie jemanden verloren haben und sei es auch das Haustier oder die Oma oder wen auch immer, die dürfen jetzt einfach mal einen Stein bemalen mit den Dingen, die sie gerade bewegen und die sich den, keine Ahnung, zu Hause hinstellen oder aufs Grab legen oder wie auch immer. In dieser Zeit, gerade in dieser Adventszeit, auch nochmal bewusst Angebote zu bieten für SchülerInnen, vielleicht neue Rituale zu entwickeln.
Ja, also Brauchtum und Rituale heißt ja nicht, dass es man nur auf die Vergangenheit blicken muss, sondern es können natürlich auch erweitert neue entstehen.
Ja.
Ganz klar.
So soll es sein. Und vielleicht wäre sowas ja auch für, also solche Mitmachangebote, so Teilhabeangebote, wären vielleicht auch was, also nicht, dass es das im kirchlichen Kontext nicht gäbe, im Gegenteil, aber gerade speziell für Jugendliche nochmal so einen Anreiz zu bieten, die Kirchenschwelle zu übertreten und zu sagen, ich guck doch nochmal. Ja.
Ein Appell von dir, Johanna, die Kirche.
Hochtrabend, ja.
Johanna, mit welchem Funfact über Weihnachtsrituale oder Bräuche beeindruckst du andere?
Das ist natürlich, wenn man Religionslehrerin ist, schwer zu sagen. Ich sag immer, ich habe Altgriechisch gelernt, aber ich kann nicht mal einen Uso in Griechenland bestellen. Also es ist wirklich, ja, es ist leider schade.
Ja. Das kann ich auch nicht.
Also das,
dafür ist es, ja, es ist Altgriechisch und nicht Neugriechisch, ja.
Genau.
Schade eigentlich.
Also ich finde, so ein bisschen könnte uns das im realen Leben helfen. Aber vielleicht hilft es uns auch ein bisschen anders, auf andere Weise.
Das denke ich auch. Ja, vielen Dank, Johanna, dass du dabei warst. Und zum Abschluss spreche ich noch einen Segen. Möge das Licht der Weihnachtszeit dein Herz erfüllen, dich mit Hoffnung stärken und dir Frieden schenken. Möge der Stern von Bethlehem dir den Weg leuchten in Momenten der Suche und des Zweifels und dir Mut geben, deinen Weg zu gehen. Möge dein Zuhause ein Ort sein, wo Licht und Liebe wohnen, wo Freude dich umarmt und das Wunder eines neuen Anfangs spürbar wird. Möge Gottes Segen dich behüten und sie bei jedem Schritt auf deiner Seite sein. Amen.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.